Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview bei dem Pioneers of Education Online Symposium. Heute bei mir zu Gast ist der Rüdiger Bachmann. Herzlich willkommen, Rüdiger.
Hallo, Silke.
Ja, du lebst am Schloss in Schloss Tempelhof. Das ist eine Gemeinschaft in der Nähe von Crailsheim und hast dort die Schule für freie Entfaltung mit aufgebaut. Das ist eine Werkrealschule und eine Schule im Dorf, das Dorf als Schule. Und zu den anderen Projekten kommen wir noch später. Aber damit würde ich gerne anfangen, dass du einfach so ein bisschen erzählst, was ihr euch da vorgenommen habt bei diesem besonderen Konzept der Schule in einer Lebensgemeinschaft, in einem Dorf. Also Schloss Tempelhof ist ja nicht nur eine Lebensgemeinschaft, es ist ja ein richtiges Dorf, habt ihr ja gekauft und aufgebaut.
Ja, und das Dorf ist so wie der erste Stichpunkt, weil wir hatten am Anfang viel Spaß mit diesem Wortspiel, dass wir keine Dorfschule sind oder gründen, sondern ein Schuldorf. Und dieses Wortspiel ist schon ein Stück weit bezeichnend, auch für die ganzen Lernerfahrungen, die wir gemacht haben. Ja. Weil wir auch romantischere Vorstellungen davon hatten, wie man Kinder und Jugendliche in Projekte wie zum Beispiel die Schreinerei und andere Werkstätten hier bei uns am Tempelhof gut einbinden kann und haben dann zum Beispiel gemerkt, dass es durchaus noch einen Schritt braucht zwischen den Werkstätten, die wir in der Schule extra für die Schüler als vorbereitete Umgebung haben und den Betrieben, die ja auch eine Wirtschaftsfunktion haben. Ja. Und das war am Anfang viel romantischer. Ja, wir haben gedacht, ja super, alle freuen sich und die Kinder freuen sich auf die Betriebe und die Betriebe auf die Jugendlichen und das geht direkt. Ja. Und trotzdem ist es toll, dass wir es so haben. Mhm. Und dieses Schuldorf tatsächlich auch noch eine weitere Facette hat, nämlich, dass die Gemeinschaft, das Ökodorf, was praktisch, wo die Schule reingewachsen ist und inzwischen auch einen großen Anteil hat, als Teil unseres Bildungsprojekts, ja, die Schule tatsächlich viele Erfahrungen prägt, die jetzt hier im Dorf in den ganzen vielfältigen Aktivitäten sind.
In welchem Jahr ist denn jetzt die Schule? Seit wann gibt es die denn jetzt?
Also wir sind jetzt im siebten Jahr. Mhm. Wir haben das erste Jahr, weil so eine Gründung natürlich immer ein Jahr länger dauert, als man es gerne hätte, hatten wir dann so eine Fügung, wie sich es jetzt immer wieder so ergeben hat, dass genau die 8 Plätze, die in unserem Transportsprinter frei waren, waren genau 8 Schulkinder hier am Tempelhof. Und dann haben wir ein Jahr in der Montessori-Schule hier in Rothenburg überbrückt, was auch eine spannende Erfahrung war. Und haben dann das erste Jahr ausschließlich Kinder von den Menschen, die hier zum Ökodorf, zum Tempelhof zugezogen sind, genommen und ganz bewusst erst ab dem zweiten Jahr geöffnet. Und inzwischen kann man fast sagen, 50-50 sind Eltern und Familien und Kinder von außerhalb und vom Tempelhof.
Mhm. Das heißt, wie viele Schüler habt ihr jetzt gerade im Moment, wenn ich mal so ganz neugierig
bin? Wir haben eine Art Schallgrenze erreicht, weil wir eine Absprache mit dem Dorf haben, dass die Schule vorerst nicht größer als 80 Kinder wächst. Einfach um das Verhältnis von Schule zu den anderen Projekten im Dorf einfach langsam und organisch wachsen zu lassen. Und an der Schallgrenze sind wir tatsächlich jetzt.
Und es gibt aber noch Nachfrage.
Ja, und es gibt unterhalb der Schule noch den Waldkindergarten, da sind auch 15 kleine und es gibt das, was wir Orientierungsjahre nennen, die Entwicklungsetappe der grob gesagt über 18-Jährigen, wo wir mit anderen freien Schulen und Ökodörfern so eine Art Netzwerk für, ja, jetzt gibt es noch keinen Begriff dafür, sowas wie eine ganz freie Uni quasi, ja, entwickeln wollen.
Was war denn dein Weg dahin? Also was hat dich letztendlich dazu bewogen, dass du gesagt hast, wir müssen Bildung anders machen? Und ich ziehe jetzt in dieses, bin jetzt Teil von diesem Ökodorf-Projekt und wir machen einfach Schule neu. Und was ist das Neue an eurer Schule?
Also muss man vielleicht jetzt zweiteilen, weil deine Frage würde jetzt 10 Jahre weiter nach vorne zielen. Denn da haben wir für unsere Kinder schon einen Waldkindergarten und eine freie Schule aufgebaut. Und mit der Erfahrung, hier an den Tempelhof zu kommen und den gerade gefestigten Beschluss, wir wollen auch eine Schule hier, dann mit diesem zugezogenen, erfahrenen Schulgründer, so hat es beides zusammengepasst. Mhm. Und deswegen gab es, die erste Initialzündung waren, wie so oft, die eigenen Kinder. Und aus dem Waldkindergarten und der wunderbaren Erfahrung dann zu sagen, wir brauchen einfach irgendwas, was die Selbstbestimmung und die freie Entwicklung der Kinder offen hält, wir dann zu der ersten Schulgründung gekommen sind. Und tatsächlich meine Frage war nach den Jahren so einer Schule gründen und leiten in der Nähe von Augsburg, dann hier nochmal anzufangen, war tatsächlich dann wie so eine Art zweite Schicht deiner Frage. Ja? Warum nochmal? Mhm. Ja, also dann müsste es ja entweder eine Expansion sein, aber das macht ja per se erstmal keinen Sinn. Und für mich war tatsächlich die Grundentscheidung, es dann mit Haut und Haaren wieder zu versuchen, der Unterschied zwischen einer freien Schule in der freien Wildbahn quasi und einer freien Schule in einem Dorf, aber eben in einem wohlmeinenden, ausgerichteten, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber in so einer Art Zwischenschicht zwischen Dorf und Gesellschaft. Mhm. Und da ist mir ganz klar geworden, das ist ein großes Interesse und da ist tatsächlich mein Interesse, das nochmal zu machen, um den Unterschied rauszufinden. Und das ist auch ganz spannend, was da an Erfahrungen entstanden ist, ja.
Und ihr habt ja in der Schule für freie Entfaltung, die ist ja nun wirklich ziemlich frei. Ihr habt ja einfach mal tabula rasa ganz viele Dinge abgeschafft. Oder? Soweit ich weiß, keine Noten, keine Fächer, kein Unterricht, Lerngruppen, Lernbegleiter und sehr viel Freiheit. Und das als offizielle Werkrealschule, oder?
Ja, genau. Also die Genehmigung ist tatsächlich eine Grundschule und eine Werkrealschule. Mhm. Und wir sind da ganz immer wieder so ein bisschen frech, selbstbewusst, aber nicht anti, weil wir dann immer sagen, also das, was im eigentlich fantastischen Lehrplan von Baden-Württemberg steht, das erfüllen wir. Da gibt es ganz viele Dinge, wo wir manchmal so ein bisschen frech auch fragen, so und welche von den anderen Schulen erfüllen die denn so wirklich? Also den Demokratieauftrag zum Beispiel, wo es bei uns tatsächlich Schulversammlungen gibt und Schülerprojekte, wo die Schüler weitestgehend bis hin zum Budget alles wirklich selber entscheiden dürfen. Ja. Aber jetzt nochmal zurück, die Genehmigung ist tatsächlich auch mit einer von unserer Seite und Gott sei Dank auch von Schulamtsseite mit einem großen gegenseitigen Interesse. Also wir empfinden das Schulamt jetzt nicht als nerviges Kontrollorgan, sondern tatsächlich da, wo es Sinn macht, Beratung und auf der anderen Seite auch einen gesunden Austausch. Es ist wirklich für uns nicht, wie es manchmal in freien Schulen ist, die dann aber auch wirklich unter schwierigen Amtszusammenhängen zu leiden haben, hat sich das hier zu einer Zusammenarbeit entwickelt. Ja. Mhm. Und insofern sind die Sachen, derer wir uns entledigt haben, Dinge, die, ich sage jetzt mal, im Kern schon auch generell in Frage gestellt werden, aber halt in dem großen System dieses großen Staatsschulwesens natürlich nicht so hoppla hopp aufzulösen sind. Also der Vergleich ist vielleicht ganz hilfreich. Vor 30 Jahren, vor 40 Jahren kam so die erste große Welle der Montessori-Schulen, die damals die Klassen 1 bis 3 und 4 bis 6 und je nachdem in welcher Art und Weise zusammengefasst haben. Ja. Und in der Folge vor 20 Jahren zum ersten Mal die Diskussion kam, ob es das im Staatsschulwesen nicht auch Sinn machen würde und dann heute eigentlich nirgendwo mehr in Frage gestellt wird, dass zumindest die ersten beiden Klassen ohne Note und zusammengeführt laufen. Und insofern könnte man sagen, wir gehen einfach konsequent die Schritte weiter. Mhm. Und was dann im ersten Blick immer so quasi wie eine Revolution klingt, ist dann aus diesem Gedanken heraus, könnte man sagen, eine konsequente Weiterentwicklung und wir gehen halt die Schritte voraus. Und so sehen wir uns auch. Wir sind nicht was gegen das Staatsschulsystem, sondern wir können, weil wir klein sind und weil wir einfach Eltern natürlich in einer gewissen Art und Weise fügen sich Eltern auch an so eine Schule. Und damit haben wir einen großen Vorteil Staatsschulen gegenüber, die einfach die Sprengeleltern nehmen müssen. Ja? Mhm. Und in diesem Zusammenhang können wir relativ mutig Schritte gehen, die dann hinterher das Schulsystem in irgendeiner Art und Weise befruchten können. Ja? Mhm. Und zu deiner Frage jetzt nochmal zurück. Tatsächlich kommen die Kinder bei uns in der Früh ungefähr ab 8 in so einer Eingangszeit an. Es gibt sowas wie Kreise und Morgenkreise, aber in ganz vielen verschiedenen Versuchen und Ausformulierungen. Und bis sie dann am Mittag nach Hause gehen und die Werkrealschüler dann 2 längere Tage haben, gibt es tatsächlich kein von außen vorgegebenes Programm. Mhm. Und das im ersten Moment klingt es natürlich dann schon ein bisschen crazy, ja. Ja, also.
Mich gar nicht mehr so besonders.
Ja, ja. Genau. Also du sammelst ja auch die Menschen, die wirklich bereit sind, nächste Schritte zu gehen. Ne?
Ja, ja, ja. Wenn du jetzt mal, falls du überhaupt noch Vergleiche hast zu normalen Schulsystemen und jetzt mal die Kinder siehst, die jetzt auch schon lange in eurer Schule sind, was würdest du denn sagen, was nehmen die denn an Kompetenzen, an Fähigkeiten mit aus ihrer Schulzeit? Und wie sind sie damit gerüstet? Oder also das Zweite ist quasi so der nächste Schritt, so was, wenn wir Gesellschaft der Zukunft uns denken, also welche Kompetenzen brauchst du denn für die Zukunft und was könnt ihr mit der Schule und dem, was ihr macht, was gibt ihr den Kindern mit, was nehmen die mit, wenn du das auch vielleicht mal vergleichst mit anderen staatlichen Schulen oder die vergleichen sich wahrscheinlich auch selbst, ne, mit anderen, die an andere Schulen gehen.
Ja, ja. Ja. Also die Vergleiche mit ihren Cousins und Cousinen sind immer so der Klassiker. Und das ist am Anfang nicht wichtig bei den 5, 6, 7, 8, 9-Jährigen. Bei den 10, 11, 12-Jährigen artet es quasi in eine Art Katastrophe aus, weil da die Sozialkompetenzen aus unserer Erfahrung, die sozialen Kompetenzen stark ansteigen und viel Zeit brauchen. Und gleichzeitig die kognitiven Kompetenzen in der Staatsschulsystematik in der 4., 5., 6. Klasse so stark im Vordergrund stehen, dass da der Unterschied sehr groß ist. Und die 15-, 16-, 17-Jährigen, ja, die sind gerade so richtig am Durchstarten und da sehen wir oft, dass viele von den anderen, auch von den Cousins und Cousinen, dann, ich sage es mal, quasi die Nase voll vom Lernen haben. Wo bei uns dann so langsam der Spaß an der Geschichte anfängt, weil eine gute Basis gelegt ist. Aber das ist jetzt so das Selbstempfinden der Schüler. Um den letzten Teil der Frage zuerst anzunehmen, gesellschaftlich, glaube ich, geht es einfach darum, so viele, so viele unkalkulierbare, aber umso wichtigere Aufgaben anzunehmen. Und dann ist es ja schon fast abgedroschen, vom Klimawandel zu sprechen. Aber ne, heute war wieder Greta Thunberg und Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum. Und dann ist es einfach auch ein wichtiges Thema, auch für unsere Jugendlichen. Und wenn man das vorausdenkt, wir haben nicht die wirklich guten Lösungen bisher. Und jetzt mal so ganz einfach gesagt, wenn wir immer das lehren, was quasi wir schon immer lehren, wo sollen dann diese ganz neuen, aber nicht nur Techniken und ganz neuen Möglichkeiten herkommen, sondern auch das neue Verhalten. Und das ist dann da, wo es einen Unterschied macht. Das Ernstnehmen dessen, in was für einem Umfeld die Kinder und Jugendlichen leben. Und das ist jetzt einerseits natürlich die Gemeinschaft, das ist nochmal ein anderes Umfeld als, ich sage es jetzt mal, als krassen Widerspruch, aber als irgendwelche städtischen Wohnblocks oder Einfamiliensiedlungen, aber auch in einem normalen Dorf wohnen ja nicht 140 Menschen, die versuchen, gegenseitig einen Bezug herzustellen zu allem, was sie tun. So wie jetzt als ein Beispiel, wir als Schule ein wichtiges Bildungsprojekt am Tempelhof sind, gleichzeitig aber jetzt dieses Wochenende die Seminarsaison mit den Waldgarten- und Permakultur-Fortbildungen anfangen. Und das alles sind Möglichkeiten, die die Kinder durchaus ganz anders wahrnehmen als im normalen Umfeld. Und jetzt zum ersten Teil der Frage. Vergleichen tun wir eigentlich letztlich nicht, weil wir machen es ja nicht, um besser oder anders zu sein. Das, was wir aber mitkriegen, ich kann es so rum am besten beantworten, ist, dass da, wo Kinder und Jugendliche bei uns entscheiden, Hauptschul- oder Realschulprüfung zu machen, kommen sie ja dann direkt in Kontakt über die Schulfremdenprüfung mit den Schulen und Schulleitern der Schulen, die dafür zuständig sind. Mhm. Und das Schönste waren immer die Rückmeldungen, dass, also das eine ist, sie haben immer gute Noten, weil sie es selber entschieden haben, weil sie es wollen und weil eine hohe Motivation dahinter steckt. Auch wenn man denken könnte, 8 Jahre, 9 Jahre, je nachdem wie lange sie hier sind, wirklich freie Schule, da sollten die Lücken ja riesig sein, aber sind sie nicht. Aber die schönste Rückmeldung war immer, dass wir am Anfang ganz heiß drauf waren, vor 3, 4 Jahren, wo die ersten Prüfungen waren, haben gefragt, und wie war jetzt die, also in der mündlichen Prüfung, wie war jetzt die Prüfung? Ja, wir haben, was weiß ich, egal, über Wasserkraft oder sowas gesprochen. Ja, und dann? Ja, dann wollten die wissen, wie es am Tempelhof ist. Und diese Erfahrung war ganz nett, weil das hieß ja nicht, dass der Prüfer seine Aufgabe vergessen hat, sondern die Antworten waren schlüssig, die Antworten waren genau auf die Frage passend und es gab eine hohe kommunikative Kompetenz. Und das haben die Lehrer sehr genossen in den Prüfungen. Und damit jetzt, also ne, Vergleich oder Nicht-Vergleich, das, was in allen freien Schulen dieser Art Rückmeldungen sind, ist, dass die Kinder und Jugendlichen ein hohes kommunikatives Kompetenzniveau haben, was dann aber gleichzeitig zum Beispiel zu einem hohen Demokratieniveau führt. Denn Abstimmen ist ja nicht einmal die Hand heben, sondern hat aus unserer Sicht ganz viel mit der Fähigkeit zur Kommunikation in der Tiefe zu tun. Mhm. Also so als ein Beispiel jetzt.
Mhm. Ich weiß ja, dass ihr am Tempelhof viel mit dem Konsent arbeitet. Und also mit dem mehrstufigen Konsent. Macht ihr das auch dann mit den Jugendlichen, wenn es was abzustimmen gibt? Lernen die das bei euch?
Ja, genau. Man könnte fast sagen, ja, die lernen das bei uns und wir lernen ganz viel von ihnen. Es ist so, dass unsere Schule keine Klassen- und auch keine Jahrgangs- Systematiken hat. Was wir aber sehr stark beachten, sind die drei großen Entwicklungsetappen in der Kindheit. Und so haben wir eigentlich quasi sowas wie drei Gesellschaftssysteme, weil das, was wir Primaria nennen, bei den Kindern bis 7 oder ungefähr 8, manchmal 9, da geht es ganz viel um sensorisches, motorisches, das Wahrnehmen der Realität. Und da gibt es fast keine Abstimmungen. Sie könnten, sie dürften, aber da braucht es einen klaren Rahmen und viele Möglichkeiten. Die Kinder und beginnenden Jugendlichen zwischen 7 und 8 und der Pubertät, 12, 13, das, was wir regelmachendes Alter nennen, da ist es quasi wie eine demokratische Schule bei uns. Es werden alle Arten von Abstimmungsverhalten, quasi Diktaturen hatten wir auch schon, dass sie beschlossen hatten, ein Schüler und eine Schülerin sollen alles bestimmen. Wir hatten wilde, quasi anarchische Kreise. Und all dieses Ausprobieren gehört zu diesem Alter. Und da gibt es auch ganz viel, ich sage jetzt mal, normale Demokratie. Abstimmung, 50-50, zwei Drittel Mehrheiten, je nachdem. Und das, was deine Frage beinhaltet, ist der nächste Schritt. Und wir sehen, der nächste Schritt macht keinen Sinn mit den ersten beiden Entwicklungsetappen. Und so könnte man fast sagen, könnte man die Entwicklung unserer Gesellschaft und Demokratie quasi vorausahnen, wenn man sieht, wie die Jugendlichen, die aus der Pubertät, also durch die Pubertät durchgehen, was denen wichtig ist. Und da kommen wir zu dem, was du gesagt hast, Konsent, soziokratische Ideen und Modelle. Und da ist ganz klar zu merken, da schwindet ganz natürlich die Lust bzw. die Begeisterung an Abstimmungsverhalten, weil jede Abstimmung quasi auch Verlierer hervorbringt. Ja, jede Mehrheitsentscheidung heißt, dass es eine Minderheit geben muss. Und was wir ganz deutlich sehen, ist, dass aus einer inneren Entwicklung der Jugendlichen heraus ihnen wichtig ist, keine Verlierer zu produzieren. Und das ist eine innere Haltung. Und Soziokratie und Konsent und Ähnliches ist praktisch eine Erwachsenen, wie sagt man da, eine Erwachsenenerklärung für das, was aus unserer Sicht bei Jugendlichen, die selbstbestimmt entwickelt sind, eigentlich ganz natürlich von alleine da ist.
Also das Einbeziehen von vielen Perspektiven und nicht einfach kategorisch zwischen zwei zu entscheiden.
Ja.
Jetzt hast du ja gesagt, sie nehmen eine hohe sprachliche Kompetenz mit, eine hohe Kommunikationskompetenz, ja, durch diese vielen Prozesse auch, diese Regelfindungsprozesse. Ich finde, du hast es ganz schön beschrieben, diese verschiedenen Stufen. Und jetzt, ihr habt ja auch, also dieses Nicht-Unterrichten quasi, du bist ja als Lernbegleiter, begleitest du diese Schüler in ihrer Entwicklung. Du hast ja gesagt, die haben keinen festen Plan und keinen festen Ablauf, ne, mit Unterrichtszeiten, und dann gibt es mal anarchische Strukturen. Sowas muss man ja erstmal auch als Lernbegleiter, muss man ja erstmal mitmachen. Oder sage ich mal, in so einem Vertrauen sein, ja, das gehört jetzt schon dazu. Das heißt ja, wenn ich jetzt mal so an eine klassische Lehrerausbildung denke, so ein klassischer Lehrer, der sitzt dann vielleicht da und denkt, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Für was bin ich denn hier da? Wie ist es denn? Wie findet ihr denn eure Lernbegleiter? Sind das Lehrer und Lehrerinnen aus dem klassischen Schulsystem? Kommen die zu euch? Oder habt ihr besondere Anforderungen? Stellt ihr da besondere Anforderungen? Oder wer ist denn bei euch Lernbegleiter? Und welche Qualitäten vor allem bringen die mit oder sollten die mitbringen?
Ja, das ist jetzt die Frage, wie geht es in der gebotenen Kürze? Aber natürlich gibt es in den freien Schulen, die so arbeiten, auch immer normal ausgebildete Lehrer. Und die Lehrerausbildung ist ja nicht falsch. Nur an dem Punkt, an dem es an diese wirkliche tiefe Selbstbestimmung geht, an den Haltungen von einem Leben, wo die Motivation immer mehr anwächst und nicht immer weniger wird. Ja? Also so haben jetzt ein paar Schüler bei uns was in manchen Schulen Schülercafé heißt, ist hier natürlich durch die besondere Chance der Gemeinschaft, wird unser Dorfcafé jetzt von den Schülerinnen angepackt. Ach, aber nicht, weil, also ich übertreibe, ich weiß schon, und trotzdem, nicht, weil der Unterricht langweilig ist und dann nimmt man jedes Projekt, was man kriegt, sondern weil vieles, was sie machen, sowieso das ist, was sie unbedingt machen wollen, und dann entsteht so eine Idee und dann ist es ein zusätzliches Projekt, was ihnen wichtig ist. So, und in dieser Geschichte spürt man vielleicht, dass eine Begleitung immer eine Form von innerer Haltung beinhalten muss, also ich meine ganz bewusst muss, die anerkennt, was gerade in dem jeweiligen Kind und Jugendlichen anfangen will, sich zu entfalten. Und der Begriff ist halt inzwischen oft schon ausgelatscht, aber Potenzialentfaltung heißt aus unserer Sicht zuallererst mal nicht zu gucken, was für ein Potenzial braucht der Staat, braucht die Wirtschaft oder meint der Lehrer, um dann zu sagen, hey, du hättest doch ein großes Potenzial im musischen Bereich oder im sprachlichen Bereich, sondern tatsächlich völlig unabhängig davon zu gucken, was für ein Potenzial schlummert in jedem Einzelnen. Und das heißt, es braucht ganz viel Wahrnehmung. Ja, natürlich haben wir auch Kompetenzraster, deren Hintergrund der Lehrplan ist, aber es geht weit darüber hinaus. Tatsächlich wahrzunehmen, was könnte denn, ne, welcher Astronaut, Feuerwehrmann, welche Professorin und Bundeskanzlerin könnte denn aus diesem Kind werden, unabhängig vom Lehrplan. Dass es den braucht, bestreitet ja keiner. Aber was ist der große Plan? Mhm. Und da braucht es ganz, ganz viele Monate und oft jahrelange Wahrnehmung dessen, was es braucht. Und das ist jetzt zum Beispiel an einem Punkt mal deutlich sichtbar, warum wir so, manche sagen radikal, aber radikal ist ein blödes Wort. Und wenn wir es von der Wurzel nehmen, dann ist es die Wurzel. Warum wir Dinge an der Wurzel ändern, wenn wir die Kinder wahrnehmen und wenn wir gucken wollen, wo ist ihr wirkliches Potenzial, dann aus unserer Sicht konsequent gedacht, verbietet sich quasi jede Form von außen geführtem Unterricht, weil die lenkt von dem ab, was wirklich entstehen mag. Mhm. Jetzt muss ich mir schnell helfen, jetzt habe ich mich vergaloppiert.
Naja, ich hatte ja gefragt nach den Qualitäten und nach den,
genau.
Den Kompetenzen, die quasi ein Lernbegleiter mitbringen muss. Und eine der Kompetenzen, was ich jetzt gehört habe, ist diese Wahrnehmungskompetenz. Also, dass ich wirklich mich löse von dem, was ich gerne hätte und wirklich mich darauf einlasse, einen Schüler, eine Schülerin tiefer zu sehen und tiefer wahrzunehmen und zu schauen, was da schlummert. Wie so eine Hebamme
zum Geburtstag. Ja. Schöner Vergleich, genau.
Ja.
Und die Hebamme kann auch nicht, also außer im absoluten Notfall, und auch den behalten wir uns vor, ne? Kindernotfall, wie der Vergleich ist, mit der Saugglocke rauszuholen, bevor es schief geht, aber eben erst als allerletztes und nicht prinzipiell. Also es ist ein guter Vergleich übrigens, weil nicht umsonst gibt es große Kritik daran, dass die Kaiserschnitte und die Klinikgeburten immer mehr werden und die natürlichen Geburten jetzt langsam eine Renaissance erfahren, aber tatsächlich vergleichbar sind mit dem, weil die Kinder wollen raus. Und so könnte man auch sagen, ja, die Kinder wollen lernen und das ist das, was wir erfahren. Und das ist dann die nächste Kompetenz von Lernbegleitern, in dem, wie wir das nennen. Wir sagen auch nicht Ausbildung in dem, was wir angefangen haben, sondern es ist eine Herausbildung. Weil Ausbildung ist ja schon wieder auch was, wo man was aus dem Menschen macht. Und wir wollen aber das herausbilden, was da ist. Und so ist jeder Lernbegleiter auch ein Unikum, immer.
Mhm. Ja, sag nochmal.
Ja, und jetzt hatten wir am Anfang die Wahrnehmungskompetenz und jetzt über das, was ich gerade so mit deinem Hebammenbild entwickelt habe, da ist natürlich klar, es braucht schon eine hohe fachliche Kompetenz, es abrufen zu können, wenn gebraucht. Das heißt, manchmal, und ich weiß, dass das den tapferen Lehrern in dem großen System nicht gerecht wird, aber man kennt es ja trotzdem auch, einen Unterricht runterzuspulen und gut vorbereitet da zu sein, ist aus meiner Sicht oft einfacher, als bei 30 Kindern wahrzunehmen, was will wirklich entstehen, was ist im Moment dran, was begleite ich jetzt sofort, wo brauche ich noch eine andere Kompetenz von einem anderen Lernbegleiter. Ja, und dadurch, das ist jetzt so ein Link auf den zweiten wichtigen Punkt von solchen Schulen, dass es keinerlei diese 45-Minuten-Einteilung und die Fächer und die Fachlehrer gibt. Denn wenn ein Kind an dem Projekt dran ist, und wir hatten jetzt die letzten 2 Tage große Seilbahnprojekte in der Schule, dann braucht es sofort in dieser Begeisterung, in dem, was ja auch Menschen wie der Hüter immer wieder sagen, ja, Lernen hat mit Begeisterung zu tun, Lernen hat mit Motivation zu tun, Lernen hat mit ganz tiefen inneren Bedürfnissen zu tun. Und dann kann man nicht sagen, ja, also nächste Woche Dienstag ist um 9 wieder Physik oder sowas, ja, sondern dann braucht sofort den Lernbegleiter möglichst, es geht natürlich nicht immer, der da einsteigen kann, wo das eigene Vermögen vielleicht nicht reicht. So, und das ist die dritte Kompetenz, sehr klar zu haben, was ist meine Begeisterung, was sind meine Fähigkeiten und wo sind auch meine Lücken.
Das heißt, sowas wie Bewertung findet gar nicht statt. Und wie ist es mit Coaching? Macht ihr sowas? Oder mit auch nur Coaching?
Also, oh, ja, genau.
Ja, also quasi der Lernbegleiter, da es keine Noten gibt, gibt es keine Form von Bewertung, auch keine Form von Druck ausüben.
Genau.
Aber es gibt schon so eine begleitende Form von Coaching oder auch nur, wenn das die Schüler wollen? Oder ist es so ein gesetzter Rahmen?
Ja, das ist schön, schön, dass du so fragst. Denn das, was die Schüler, so wie du es ausdrückst, wissen alle sofort. Wenn ich jetzt sage, nö, nur wenn sie wollen, dann klingt es so nach laissez-faire und kein Schüler will Coaching von seinem Lehrer. Und das zeigt so den Unterschied. Dadurch, dass wir nie Unterricht machen und nie, wir versuchen es zu werten, ist Coaching sowas wie Mentoring einfach was die unbedingt brauchen und wollen. Und manche wöchentlich, manche monatlich und manche in tiefen Gesprächen und dann immer nur, wenn sie es gerade brauchen. Aber tatsächlich ist es gewünscht. Und insofern, genau wie du gesagt hast, ja, wenn sie es wollen, nur die Erfahrung ist, sie wollen. Mhm. Und das mit der Wertung ist so ein bisschen tricky. Das, was wir nicht wollen, ist eine Außenwertung, die Kinder irgendwo hinbringt. Und das ist das Notensystem letztlich. Zu sagen, wir brauchen gute Physiker und dann kriegst du die und die Noten, damit du ein guter Physiker wirst. Ja, und dann immer dieses abgedroschene Beispiel, ja, Einstein war einfach nicht gut genug fürs Studium. Ja, er hatte das an Noten nicht, was er gebraucht hätte, ja, so. Und was wir aber anders machen als, ich sage jetzt mal, Laissez-faire-Schulen oder Schulen, die sagen, um Gottes Willen, jede Bewertung ist schlecht, ist der Punkt, dass Kinder sich ja durchaus vergleichen. Und dass wir einen Maßstab brauchen. Und es muss für die Kinder aus unserer Sicht klar sein, wo stehen sie denn im Verhältnis zu anderen oder zu draußen, in Anführungsstriche, oder zu Gleichaltrigen oder zu dem, was sie wollen. Und wenn ein Jugendlicher, ich sage jetzt mal, Tierarzt werden will, dann können wir nicht sagen, ja, das wirst du schon irgendwann. Sondern dann ist klar, okay, dafür braucht es heutzutage ein Abitur. Und da stehst du da und da und da und dafür zum Beispiel die Kompetenzraster. Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich wird es schon spürbar. Die Bewertung entsteht aus dem inneren Maßstab. Mhm. Und deswegen gibt es bei uns keine Noten, sondern der Vergleich, Sie machen ein Projekt, das Projekt hat ein Ziel, dieses Ziel ist so und so erreicht und im Zusammenhang mit Ihrem inneren Maßstab geben wir eine Außenwahrnehmung dazu.
Mhm. Also ein Feedback quasi.
Nochmal, du bist ziemlich leise, deswegen muss ich immer genau zuhören.
Aha. Ein Feedback? So eine Art Feedback?
Ja, Feedback ist jetzt ein Begriff, der ist natürlich auch in vielen verschiedenen Arten gewählt, ja. Aber in den Gemeinschaften und Ökodörfern ist es ein ganz wichtiges Thema. Ne? Wie kann man, ohne von außen eine Wertung zu kriegen, wissen, wo man steht? Und so ist es tatsächlich in unserer Schule auch so. Ganz, ganz wichtig, ein Feedback. Also jetzt kleines Beispiel. Kinder und Jugendliche, die in einem Alter sind, wo sie mit dem Schreiben noch nicht so sicher sind. Und das ist dann wurscht. Manchmal ist es bei uns ja früher als woanders, weil man kann ja bei uns lernen, so viel man will. Und manchmal ist es auch später. Aber dann sind eben ein paar, die wollen an unserem großen 1. Mai-Fest einen Flohmarktstand oder einen Waffelbackstand machen. Und dann wollen sie ins Dorf eine Mail schreiben. Also ins Dorf Mail schreiben heißt bei uns, es gibt einen Verteiler im Ökodorf, wo quasi alle erreicht werden. Und dann kommen die Kinder auf die Idee, sie fragen mal nach vielen Waffeleisen. Und dann ist einfach ganz klar, es gibt einfach Menschen hier im Dorf, denen ist Rechtschreibung wichtig. Und das ist ja auch gut so. Also nicht, dass es nicht wichtig wäre, aber ne, wir in der Schule lassen das entwickeln. Aber woanders kommt es aufs Ergebnis an. Und dann lassen wir die Kinder natürlich nicht auflaufen, sondern wir sagen ihnen, wenn ihr das jetzt rausschickt, ja, dann braucht die Rechtschreibung einfach so, wie es von draußen erwartet wird. So, würden Kinder dann entscheiden, das ist uns egal, und sie schicken es raus und es gibt Leute, die sagen, naja, also auf so eine Mail antworte ich gar nicht erst, dann ist es ihr Risiko. Aber im Normalfall ist es genau andersrum. Im Normalfall kommen sie dann und fragen und korrigieren gegenseitig oder nutzen intelligent die Rechtschreibkorrektur vom LibreOffice-Paket. Ja, oder sie kommen dann zu uns und sagen ganz am Schluss, ist alles so weit, wie es sein soll. Und dieser Wunsch nach, ja, Feedback ist ein gutes Wort, nach dem, wo stehe ich denn, den müssen wir, glaube ich, ernst nehmen.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, das Ernstnehmen, ne? Dessen, was sie wollen, dessen, was sie vorhaben, was sie auch nicht wollen. Also das wirklich ernst nehmen, auf Augenhöhe. Ja. Und jetzt habt ihr ja seit auch jetzt schon 3 Jahre, oder? Ist das jetzt schon, wo ihr die Lernbegleiterausbildung auch anbietet am Tempelhof? Die habt ihr ja auch, also hast du auch gemeinsam entwickelt mit dem Oswald?
Ja.
Und das ist, glaube ich, sogar eine 2- oder 3-jährige Ausbildung?
Zweijährige
Ausbildung, genau. Zum Lernbegleiter, also quasi eine grundständige oder zusätzliche Ausbildung, um eben an solchen eher freieren Schulsystemen arbeiten zu können oder nochmal so eine Zusatzqualifikation? Oder was macht ihr da genau in dieser Ausbildung? Vielleicht kannst du dazu ein bisschen noch was sagen.
Ja, ja. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass du weißt, wovon du redest, ja, dann würde ich jetzt sagen Zusatzqualifikation. Ne? So, das klingt wie zum Physikstudium jetzt noch irgendwas zur Quantenmechanik verstehen. Ne? Aber ich weiß ja, dass du weißt, dass da was anderes dahinter steckt. Wir nennen das ganz selbstbewusst eine Haltungsänderung. Also die 2 Jahre sind ja jetzt berufsbegleitend. Und dann könnte man sagen, naja, also eine Lehrerausbildung an Wochenenden, was soll denn da schon großartig rüberkommen? Und das haben wir manchmal schon gehört. Und das zeigt so ein bisschen, ne, unsere Lehrerausbildung ist ja doch sehr fachzentriert. Und was soll denn dann an ein paar Wochenenden sozusagen schon passieren im Vergleich zu einem 4-jährigen Studium mit Hauptanteil Mathe oder sowas. Ja? Und deswegen wurden wir auch evaluiert und die Evaluation von der Software AG Stiftung finanziert, weil genau das von Interesse war, wie geht denn eine Haltungsänderung? Wie können wir diese neuen Fähigkeiten und Kompetenzen so weitgehend wie möglich unterstützen, die Kinder entwickeln, die wir nicht mehr limitieren wollen? Und das ist tatsächlich eine Haltungsänderung. Ja, einfach nicht mehr zu bewerten, das ist für viele ein spiritueller Weg, ja klar, auch seinen Partner nicht zu bewerten, klar. Aber es beruflich ernst zu nehmen, das ist schon noch eine andere Kiste. Weil es geht ja nicht darum, dass Bewertungen böse wären, sondern die Frage ist immer, was will ich erreichen? Und wenn ich jemand in eine bestimmte Richtung bringen will, dann kann ich ihn, ne, wie so zwei Zäune, kann ich sagen, das geht gar nicht und das will ich von dir. Und dann kann derjenige geführt werden. Und dann könnte man aber auch sagen, es ist immer eine Form von Manipulation. So wie ich jetzt begleite, Feedback gebe, eine Außensicht verständlich mache, ohne den anderen abzuwerten, zu bewerten. Da braucht es nicht eine andere Form von Software, um eine andere Form von Zeugnissen zu schreiben, sondern es braucht eine andere Haltung. Also das ist jetzt so ein Beispiel. Ja? Es braucht eine andere Haltung. Ähnliches ist mit dem, wo wir vorhin waren, Kommunikationsfähigkeit. Die entsteht schon, weil die Kinder sehr, sehr viel sprechen und Konflikte bewältigen, Kreise haben, Abstimmungssysteme und so. Aber sie entsteht eben auch, weil sie Erwachsene haben, die sich auch um eine sehr hohe Kommunikationskompetenz bemühen.
Also und die Vorbilder auch sind. Das, die Vorbilder sind, die die Haltung vorleben.
Ja.
Die Kultur vorleben, genau.
Genau, und die dann auch in der Abstimmung Kritik einstecken können und sagen, okay, da habt ihr recht. Aber nicht als nicht als Zugeständnis, dass man als Erwachsener auch großartig Zugeständnisse geben kann. So ein bisschen wie die Kritik an Angela Merkel, weil sie der Greta Thunberg so wohlwollend gegenüber war. Ne, so dieses, die Erwachsenen sind wohlwollend, weil sie sind halt toller. Sondern tatsächlich auf Augenhöhe. Also Jesper Juhl hat diesen Begriff Gleichwürdigkeit geprägt. Und das ist so ein zentraler Begriff. Mhm. Ja, natürlich haben wir mehr Lebenserfahrung, natürlich wissen wir tatsächlich besser, wie die Gesellschaft tickt. Aber die Frage ist, haben wir nicht auch die gleiche Würde oder umgekehrt die Kinder und Jugendlichen die absolut gleiche Würde wie wir? Nur die Lebenserfahrung und das Wissen und sowas unterscheidet sich. Und diese Gleichwürdigkeit ist auch ein großes Thema von Haltungsänderung. Ja.
Wir haben ja so als Thema für unser Online-Symposium so als große Überschrift, wie Entwicklung gelingt. Also, und wenn ich es jetzt mal auf das, was ihr macht, also die Schule im Dorf lassen, die Menschen auswählen, die in der Lage sind, diese Kinder in ihrer Entfaltung, in ihrem Potenzial, in ihrer Potenzialentfaltung zu begleiten, eine andere Haltung vorleben, eine andere Kultur leben und es damit zum Vorbild werden, zum Authentischen. Das sind ja für euch Gelingensfaktoren für eine gute Entwicklung. Und wenn du da mal jetzt nochmal drauf schaust, diese, ja, so drei Kompetenzen oder so drei Faktoren, die zum Gelingen der guten Entwicklung beitragen. Vielleicht auch so nochmal ein bisschen allgemeiner. Ja? Wenn wir jetzt mal, es hören ja auch viele zu, die in verschiedenen Kontexten versuchen, etwas zu bewirken an allen möglichen Bildungseinrichtungen, Elternhäusern, Ja, was braucht es, damit Entwicklung gut gelingt?
Also ich bin tatsächlich überzeugt, dass wir zwar wunderbare Umgebungsvariablen haben, aber bestimmte Dinge, und ob ich es jetzt auf drei runterbringe, das ist natürlich die Frage, aber bestimmte Dinge sind auch in jeder Brennpunktschule letztlich anzupacken. Und das, also ich glaube, ich habe sie jeweils schon genannt. Das eine ist tatsächlich das Wesen Mensch in diesen ersten drei Entwicklungsetappen, die es ja von Steiner als Jahr siebte und von Montessori als was auch immer Fenster etc. pp. Entwicklungsfenster, was es in der Gehirnforschung und auch in der Biologie und in der Neurobiologie immer wieder bestätigt ist, ja, dass das kulturübergreifend oder unter jeder Kultur auf der ganzen Welt für alle jungen Menschen gleich ist. Da hinschauen zu können, egal ob jetzt ein Lehrplan das in irgendeiner Form deckelt oder strukturiert, zumindest es anzunehmen, ja, dass diese ersten Jahre von, so wie ich es vorhin gesagt habe, ja, von sensomotorischen und die Wahrnehmung von der konkreten Wirklichkeit annehmend bedeuten. Und selbst wenn der Lehrplan dann irgendwas vorschreibt, kann man in jeder Schule wahrnehmen, was sind die tiefen Entwicklungsbedürfnisse des Kindes. Und dann kann ich Mathe so machen oder so machen. Und insofern ist das eine Kernkompetenz auch in der Lernbegleiterausbildung, Herausbildung bei uns, zu erkennen, was das tiefe Entwicklungsbedürfnis des jeweiligen jungen Menschen ist. Das Zweite ist quasi das, was ich mit der Gleichwürdigkeit genannt habe. Tatsächlich da gibt es inzwischen einfach auch schon so Begriffe, ich vergesse die immer wieder, aber das eine heißt, glaube ich, sowas wie Adultifizierung oder sowas. Also junge Menschen, die sich dagegen wehren, dass Erwachsene einfach nur, weil sie Erwachsene sind, besser sind.
Adultismus heißt das.
Ah, ja, danke.
Da haben wir letztes Jahr auch ein tolles Interview gehabt mit einer jungen Frau dazu.
Ja, super.
Ja,
Und
ist super.
da in den freien aktiven Schulen mit diesem Begriff von Jesper Juhl der Gleichwürdigkeit fühlen wir uns quasi jetzt bestätigt mit dem, was wir als Erwachsene gemeint haben, ändern zu müssen, wenn es jetzt aus der Jugendsicht kommt, als Bestätigung. Ja? Und das ist so die zweite große Kompetenz, wirklich die ganzen jungen Menschen, egal wo sie jetzt ihre Fähigkeiten haben, als wichtigen Bestandteil unserer Zukunft zu sehen. Ja.
Wir haben keine andere. Wir haben keine andere.
Ja, genau. Ja, und jetzt ist es schwierig, was ich jetzt als Drittes nehme. Aber ich würde jetzt einfach mal so einen Begriff nennen wie wacher Geist. Und das geht nur, ich meine das ganz bewusst, es geht nur, wenn es keinen Druck gibt. Es geht nur, wenn nicht irgendwas von oben und von vorne und von hinten limitiert. Und die Fähigkeit, in all diesen Umgebungsvariablen, in denen wir alle stehen, die Zukunftsherausforderungen, aber auch die konkreten Alltagsherausforderungen, da die Fähigkeit zu entwickeln, junge Menschen zu begleiten, dass sie das Gefühl haben, sie sind nicht limitiert. Bei
Ja.
allen Limitierungen, die zu sehen sind, es zu ermöglichen, dass eine junge Frau oder ein junger Mann einfach sagen kann, ich kann das und das, ich will das und das und ich werde das und das tun.
Und damit einen Teil der Gesellschaft mitgestalten und der Welt mitgestalten.
Ja, genau, gestalten, genau.
Genau. Ja, schön. Ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr, es ist schon wieder fast eine Stunde rum. Ich würde dich gern einladen, zum Ende nochmal so einen Blick zu werfen, was sind so deine nächsten Herausforderungen Und vielleicht noch so ein Schlusswort, was würdest du gerne den Leuten, die hier zuschauen, noch mitgeben?
Ja, es läuft quasi zusammen. Das sind zwei große Begriffe. Das eine ist, man muss nicht in so einem Ökodorf wie im Tempelhof leben. Das, was ich gern allen mitgeben will, ist, Gemeinschaften zu bilden. Und dazu muss man nicht zusammenziehen, dazu müssen nicht 400 Erwachsene in irgendein Schulgebäude gehen, ja, sondern wenn man sich vorstellt, was eine Schule mit 500 Kindern, da gehören ja mit allen Patchwork-Systematiken, da gehören ja bestimmt 2.000, 3.000 Erwachsene irgendwie dazu. Und wenn die alle mehr in Gemeinschaft denken würden, und das kann auch ganz profan ein Grillsommerfest immer zu sein, aber nicht um der Schule wieder irgendwie ein Geld für den Außenbereich zu bringen, sondern wirklich mit dem Sinn gemeinsam, das, was wir alles gesprochen haben jetzt, Feedbackkultur, Gleichwürdigkeit, all die Dinge als Erwachsene zu üben. Und deswegen ist so ein Begriff, der mir ganz wichtig ist, ist, bildet Gemeinschaften um Schulen. Und ne, der Begriff Schulgemeinschaft ist ja schon ein bisschen aus der Mode. Ja, so. Und das Zweite ist tatsächlich so, wenn ich so schaue, was so die nächsten Schritte hier am Tempelhof und für mich auch sind, ist es tatsächlich diese vierte Entwicklungsetappe der über 18-Jährigen. Da gibt es so viel Schwierigkeiten, aus meiner Sicht vermeidbar, mit den jungen Menschen, die sich praktisch oft mutlos und ganz, ganz oft wertlos einer Gesellschaft gegenüber sehen, die meinen, so jetzt sind sie fertig. Jetzt zeigt doch mal, was ihr könnt. Und das können sie auch, aber was ich glaube, ist tatsächlich, das ist das, was wir Orientierungsjahre nennen. Diese 7, 8 Jahre bis Mitte 20. Ja, die können studieren, die können Ausbildungen machen. Aber dass wir ein Umfeld schaffen, wo sie wissen, es ist dafür da, dass sie sich orientieren, um die Kraft zu haben, dann auch wirklich umzusetzen, was sie brauchen. Und das nicht nur zwischen den auf einer Ebene privilegierten Gemeinschaften und freien Schulen, sondern für alle, die es interessiert, zu öffnen. Und da haben wir vor, mehrere Camps im Jahr zu machen, wo diese jungen Menschen sich gegenseitig begeistern und befruchten. Und da schlägt mein Herz jetzt, wo auch meine eigenen Kinder inzwischen jetzt dann aus der Schule raus sind. Ne?
Ja, schön. Dann freue ich mich, da von den neuen Projekten was mitzukriegen. Ich bin ja öfter mal am Tempelhof, werde da sicherlich noch einiges mitbekommen. Ja. Und dann bedanke ich mich für das Interview, für die Einblicke in eure Schule, in die Lernbegleiterausbildung, in das, was euch wichtig ist. Ja, und wünsche dir auf jeden Fall noch gutes Gelingen für deine weiteren Projekte.
Ja, und vielen Dank für die Möglichkeiten, die du da immer schaffst.
Gerne.